Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Schrägstrich, auf meinem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine spannende Gästin hier, deren Lebenswirk wir mal so ein bisschen nachvollziehen wollen. Aber an dieser Stelle bin ich wie immer erst einmal latent unhöflich und begrüße meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, gut, danke. Danke, Marc. Hallo Marc, hallo Seda. Unser heutiger Gast scheint so eine sehr treue Seele zu sein, denn sie arbeitet als Rechtsanwältin in der Kanzlei, in der sie bereits zu Studienzeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen hat. Sie ist inzwischen Senior Associate in der Kanzlei Herting in Berlin und ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen E-Commerce, IT und IT-Recht. Ob sie dabei auch ab und zu mit dem Datenschutz und der IT-Sicherheit in Berührung kommt, das verrät sie uns jetzt gleich bestimmt. Mal sehen, was wir ihr sonst noch so entlocken kommen. Damit herzlich willkommen, Seda Dinç-Öztürk.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns immer, wenn wir hier spannende Gästinnen haben. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wir fangen ja immer so Pi mal Daumen. Wir fangen ja immer so Pi mal Daumen nach dem Abitur an. Irgendwann hatte die junge Seda mal Abitur und wusste schon, boah, ich will auf jeden Fall was mit IT-Recht machen. Oder wie war das bei dir?
Ja, fast tatsächlich. Fast. Also nicht ganz, aber ich habe 2012 Abi gemacht hier in Berlin und wusste zu dem Zeitpunkt, ich möchte auf jeden Fall Jura studieren. Es ist so ein bisschen klischeehaft, aber ich wusste seit der dritten Klasse immer wieder gesagt, ich möchte Richterin werden. Die bin ich jetzt nicht geworden, aber genau, dann habe ich 2012 Abi gemacht, habe dann angefangen, Jura zu studieren direkt, hatte auch gar keine Alternative, also für mich gab es nur Jura, entweder ich studiere Jura oder ich mache nichts, also ich hatte irgendwie auch keinen Plan B so wirklich.
Darf ich einhaken, warum? Also warum gerade Jura? Warum Richterin?
Ja, es ist irgendwie, ich kann es dir auch gar nicht so genau beantworten. Also ich weiß auf jeden Fall, weiß nicht, ob das so ein bisschen, das ist so der familiäre, kulturelle Background vielleicht, auch eher aus der älteren Generation, hieß es immer, wenn man was Gescheites machen möchte, wird man Ärztin oder Juristin. So, das wurde einem irgendwie so ein bisschen mitgegeben und vielleicht hat das auch so ein bisschen indirekt mitgeschwungen, aber auf jeden Fall hatte das mein Interesse, glaube ich, so ein bisschen geweckt. Ich habe dann, so in meiner Kindheit wollte ich dann komischerweise Ärztin werden und dann plötzlich Juristin. Also es waren irgendwie dann doch auch die zwei Sachen. Aber ja, genau. Und dann dachte ich, gut, mit Jura kann man viel machen. Jetzt nicht nur Richterin. Und war dann beim Tag der offenen Tür und so. Und das hat einfach mein Interesse geweckt. Und ich dachte, okay, das passt zu mir und ich versuche das.
Als du jetzt angefangen hast, Jura zu studieren, war das dann, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, eher so dieses kindliche Blicken auf das Juristische, was man denn damit machen kann? Oder wusstest du, als das Studium begonnen hat, schon relativ genau, was denn das Aufgabenschwerpunkt einer Juristin ist? Kleine Anekdote, wir hatten hier schon Leute, die wussten bis zum dritten Semester nicht, dass es beim Jurastudium ein zweites Staatsexamen gibt.
Ja.
Also, wie war das bei dir?
Nee, ich hatte das schon, also ich wusste schon sehr genau, was auf mich zukommt. Ich bin insgesamt ein sehr organisierter, strukturierter, geplanter Mensch. Ich war bei dem Tag der offenen Tür, habe mich bei der FU auf der Website informiert über alles. Ich wusste genau, wie es abläuft, dass nach dem dritten Semester, dass man das Grundstudium beendet und so. Also ich hatte mich schon sehr darüber informiert. Und es hat mich aber nicht abgeschreckt. Also ich weiß auf jeden Fall, ich war bei dem Tag der offenen Tür und da hieß es, schaut links, schaut rechts, so die Leute werdet ihr nach dem dritten Semester nicht mehr sehen. Ja, hat mich jetzt aber nicht so abgeschreckt und im Gegenteil, ich fand es super interessant, was ich da gelesen habe und ja.
Und den Spruch gab es schon zu meinen Zeiten und ich habe im Wintersemester 95 angefangen. Also
ja.
Der hält sich anscheinend hartnäckig. Ist denn, also das ist ja die Theorie, auf die du dich vorbereitet hast. Wie läuft so ein Studium ab und was lernt man da und wie geht das und so weiter? Dann ist aber auch die Praxis eines Juristen, sei es jetzt Richter oder Anwalt oder Staatsanwalt, ist ja dann doch ein bisschen anders. Hast du da schon auch Einblick bekommen, bevor du denn dich fürs Jurastudium entschieden hast? Hast du gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht nur, wie die Theorie funktioniert, sondern ich weiß auch, wie es in der Praxis wirklich aussieht? Oder hast du gesagt, nee, Theorie ist super,
ja, gehen wir los? Ja, genau. Also ich habe gesagt, Theorie ist super, legen wir los. Ich habe tatsächlich auch am Anfang in den ersten paar Semestern also gar nichts Juristisches gearbeitet. Ich habe nebenher in einem Schmuckgeschäft gejobbt, quasi so um ein Studium zu finanzieren. Und dann aber relativ früh, als ich dann auf der Suche nach einem Praktikumsplatz war, musste man ja irgendwie in den ersten Semestern belegen, bin ich dann schon auf Hertie gekommen. Also ich habe relativ früh schon praktische Einblicke sozusagen bekommen. Ich glaube, das war Anfang 2015. Und da habe ich genau nach einem Praktikumsplatz gesucht und gegoogelt, geschaut und bin auf Hertie gestoßen und habe mich da beworben. Praktikantin haben sie nicht gesucht, aber studentische Mitarbeiterinnen haben sie gesucht und das bot sich dann, also hat sich dann angeboten und dann, genau, habe ich da angefangen im März als studentische Mitarbeiterin zu arbeiten und dann auch relativ schnell eben auch Einblicke in das praktische Geschehen dann bekommen.
Erzähl mal ein bisschen, Nico Herting würde uns das wahrscheinlich verzeihen, was macht man als wissenschaftliche oder studentische Mitarbeiterin dann bei Herting?
Ja, das habe ich mich anfangs auch gefragt und dachte so, wahrscheinlich nicht so viel, ne? Also ja, organisatorisches, ein bisschen recherchieren und so weiter. Aber so ist es tatsächlich nicht bei Herting. Also man wird wirklich, kriegt relativ schnell schon Verantwortung, darf direkt mit Geschehen mitwirken. Also ich habe, also beispielsweise jetzt, wenn studentische Mitarbeiterinnen in unserem Team sind, die, also wir gestalten zusammen die AGB, wir schreiben gemeinsam Beiträge. Also man wird relativ schnell schon ja, so in das alltägliche Geschäft sozusagen mit eingebunden. Und das fand ich auch gut, weil, ne, also man hat jetzt, man will ja auch was lernen. Also wenn man schon nebenher quasi dann arbeitet, dann, ja, wollte ich jetzt nicht nur Kaffee hin und her tragen, so, ne, salopp gesagt. Aber genau, also man hat direkt viel Verantwortung, darf direkt unterstützen, also natürlich auch recherchieren mit Schriftsätze vorbereiten, kommt natürlich drauf an, in welchem Team man ist. Ja.
Und in welchem Team bist du dann gelandet? Konntest du dir das aussuchen oder hat man dich einfach dahin gesteckt, wo man jemanden brauchte?
Ja, gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mal so genau, wie das war. Ich war auf jeden Fall im Litigation-Team. Also ich bin ins Litigation-Team gekommen. Ich glaube, in dem Team wurde gerade, also ne, war gerade Unterstützung gebraucht. So war das, glaube ich. Und ich fand das auch super interessant am Anfang. War natürlich viel neu und ja, Schriftsätze schreiben, mit zu Gericht gehen und so Prozesse begleiten, fand ich am Anfang super interessant, habe dann aber während der Zeit gemerkt, okay, es ist nicht so ganz das, was mich erfüllt sozusagen. Also ich bin während ich im Litigation-Team war, schon so mit, hab auch mit Nico Herting zusammengearbeitet, durfte ihn unterstützen und bin da schon mit Datenschutz in Berührung gekommen. Ich habe immer wieder gemerkt, okay, eigentlich interessiert mich das ein bisschen mehr als so die klassische Prozessführung und Schriftsätze vorbereiten und so, und hatte auch das Gefühl, es liegt mir einfach mehr. Und dann habe ich weiß gar nicht, wann das zeitlich mehr genau war, aber dann habe ich gesagt, ich würde gerne eigentlich in das IT-Team. Also wir haben, vielleicht mal zum Hintergrund, wir haben drei verschiedene große Teams, das IT-Team, das IP-Team und das Litigation-Team. Und dann verschiedene Rechtsgebiete, die wir dann eben abdecken. Und genau, habe dann gemerkt, okay, ich würde eigentlich lieber IT machen. Zu dem Zeitpunkt, ja.
Ich muss mal ganz kurz für die Nichtjuristen, ne? Also für die Nichtjuristen. Ich habe mir das ja auch alles angearbeitet, ne? Aber das Litigation-Team ist normalerweise die Truppe, die vor Gericht aufschlägt, ja. Und du hast gerade IP gesagt, also Intellectual Properties, also diejenigen, die sich um die Urheberrechte und alles, was damit anknüpft, kümmern. Ja? Und du hast dann aber gesagt, IT-Recht, das ist es für mich.
Genau. Bei dem, also im Litigation-Team führen wir natürlich auch Prozesse, wo es um große IT-Projekte geht, wo sich dann eben gestritten wird. Deswegen war ich da auch schon mit dem Thema IT in Berührung gekommen, habe aber gemerkt, ich würde lieber vorher ansetzen, wenn es darum geht, die Verträge zu gestalten und nicht erst, wenn sich dann gestritten wird. Und genau, so kam es dann, dass ich quasi das Team gewechselt habe. Und
hat dich da die Rechtsmaterie wirklich stark interessiert oder ist das aufgrund einer technischen Affinität gekommen?
Nee, ich muss sagen, technisch gar nicht so affin. Mich hat einfach wirklich so die Rechtsmaterie interessiert. Dieses, ja, gestalterische, also einfach gestalterische, innovative, die aktuellen Themen. Das hat mich einfach mehr interessiert als, ich sag mal, so das klassische Prozessrecht.
Jetzt hilf uns mal so ein bisschen auf die Sprünge. Also, nur so zum Verständnis. Jetzt korrigiert mich bitte. Also, ich glaube nach wie vor, IT-Recht spielt während des Studiums jetzt nicht so die ganz extrem große Rolle. Das heißt, du hast aber quasi dieses Thema IT-Recht für dich erkannt durch deinen Studentenjob und hast dann gesagt, die anderen Rechtsgebiete interessieren mich alle gar nicht so sehr. Richtig?
Ja, also ich hatte im Schwerpunkt Verbraucher-Privatrecht. Das ist jetzt nicht, klar, nicht unmittelbar IT-Recht, aber gerade so beim E-Commerce spielt es ja auch eine wesentliche Rolle. Deswegen, ich hatte so ein bisschen so mit dem Fernabsatzrecht und sowas hatte ich schon eine Verbindung. Also das fand ich immer sehr spannend und hat mich sehr interessiert. Und dadurch, dass ich das im Schwerpunkt hatte, hatte ich, ja, ich sag mal, mittelbar irgendwie schon so ein bisschen Berührungspunkte, zumindest so mit dem Thema E-Commerce, Fernabsatz. Und wo eben auch IT dann wiederum mit reinspielt, das ist ja irgendwie so ein Großes und Ganzes. Aber so richtig in Berührung damit bin ich natürlich, ja, während meines Jobs als studentische Mitarbeiterin gekommen, ja.
Und haben sich deine Erwartungen oder deine Vorstellung von der Theorie, wie das Jurastudium so abläuft, denn erfüllt? Also fiel dir das einigermaßen leicht, das Studium? Oder hast du gesagt, schwierig, aber ich muss halt irgendwie durch, damit ich meinen Job nachher ergreifen kann? Also viele Kolleginnen und Kollegen haben hier schon berichtet, ja, insbesondere auch die Prüfungsvorbereitung ist traumatisch gewesen und auch das Studium an sich kann man schöner gestalten, etc.
Ja, wie war's definitiv bei dir? Ja, definitiv. Also mir wurde das definitiv nicht in die Wiege gelegt, sage ich mal. Ich musste schon immer viel lernen einfach. Aber ich war sehr fleißig und dadurch lief es immer gut. Also manche können es einfach. Die haben dann irgendwie so eine speziell juristische Begabung, so dass die halt nicht so viel lernen müssen und das trotzdem gut machen. Ich musste schon viel lernen, habe ich aber auch gerne gemacht. Ich war immer sehr fleißig und dann lief es auch gut. Also es lief dann, ja, ich sag mal, so reibungslos und jetzt ohne Pausen und so. Ne? Ich habe dann irgendwann im Februar, Mitte Februar, das weiß ich noch, ich glaube, das war an einem Dienstag oder so, die mündliche Prüfung gehabt und habe dann Montag angefangen zu arbeiten, als noch nicht Rechtsanwältin, weil ich die Zulassung ja noch nicht hatte. Aber also es ging immer bei mir alles sehr geradlinig.
Okay, jetzt hast du dann irgendwann ja logischerweise dein erstes Staatsexamen gehabt. Aber während des Referendariats konntest du ja nicht kontinuierlich bei Hertingen weiterarbeiten, sondern du hast ja dann auch die Möglichkeit gehabt, auch nochmal in andere Bereiche hineinzuschnuppern. Also ursprünglich als junges Mädchen wolltest du ja mal Richterin werden. Du hättest jetzt ja immer noch die Möglichkeit gehabt, wenn du gesagt hast, du warst auch immer fleißig, vermute ich mal, dass auch die Noten dafür nicht die schlechtesten waren. Dann war aber keine Lust mehr, Richterin zu werden oder Staatsanwältin, sondern dann ging es wieder zurück zu Hertingen. Also
ja, genau. Also ich hatte schon auch andere Einblicke während des Referendariats. Ich war zum Beispiel bei der Berliner Datenschutzbehörde, bei der Aufsichtsbehörde, weil ich mal auch die andere Seite sehen wollte. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ich fand es auch spannend. Es, ne, war abwechslungsreich. Es waren halt, ich sag mal, nur 3 Monate Einblick. Das ist natürlich was anderes, als jetzt irgendwie über Jahre da zu arbeiten. Ich habe aber trotzdem gemerkt, dass es irgendwie, ja, die Verwaltung irgendwie doch nicht so das ist, was ich machen möchte. Es war mir dann doch zu wenig beratend und so eine Interessenvertretung hat mir irgendwie gefehlt. Das war mir dann doch zu, ja, abarbeiten. Genau, den Einblick hatte ich dann, klar, ne, man war ja in der Zivilstation auch bei Gericht und auch bei der Staatsanwaltschaft. Fand ich alles spannend, hat mir alles Spaß gemacht irgendwie, aber ich habe auch da gemerkt, okay, nee, Richterin ist doch nicht so meins. Eigentlich wusste ich das schon ein bisschen eher dann, so die finale Entscheidung treffen und ne, sich dann auch nicht so komplett aussuchen können, wo man dann irgendwie landet, dass man alles durchlaufen muss, was also Zivilrecht und weiß nicht, Strafrecht zum Beispiel, habe ich auch gemerkt, das liegt mir jetzt auch nicht so. Also es hat sich dann ja relativ schnell dann rausgestellt, ich will eigentlich zurück zu meinem Zuhause, sage ich mal, weil wenn man schon so lange irgendwie in der Kanzlei ist, war das auch ein Stück weit zu Hause. Und dann, ich meine, ich hab mich wohlgefühlt, ich konnte das machen, was ich machen möchte. Warum dann einen anderen Weg einschlagen, sage ich mal.
Mhm. Okay, das heißt, du hattest ja gerade schon gesagt, mit dem zweiten Staatsexamen bist du dann direkt wieder zurückgegangen, mhm, ja, zu Herting. Und da bist du jetzt schon seit ein paar Tagen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Hier und Jetzt. Du sollst natürlich keine Mandanten nennen, aber was liegt denn so tagtäglich auf deinem Schreibtisch? Was sind denn so typische Themen, über die du dich jetzt beugst, wenn unser Interview jetzt hier vorbei ist?
Also es ist eigentlich alles rund um, also Beratung rund um das IT-Recht, also Begleitung diverser IT-Projekte. Dort natürlich auch datenschutzrechtliche Fragen, E-Commerce, Vertragsgestaltung. Also was ich ganz viel mache, ist Softwareverträge, zum Beispiel Software-as-a-Service-Verträge gestalten, prüfen, erstellen, Websites of Compliance prüfen, also Website-Checks durchführen, aber auch zum Beispiel Konflikte begleiten innerhalb von IT-Projekten zum Beispiel. Genau, also alles rund um Beratung von Unternehmen, von Startups bis mittelständische Unternehmen, bis größere Konzerne. Genau, wenn es um das Thema IT, Online-Plattformen, Online-Shops und sowas geht.
Aber vor Gericht bist du dann nicht mehr. Das heißt, wenn es vor Gericht ginge, dann schickst du die Jungs und Mädels vom Litigation-Team los.
Genau, dann wird es abgegeben.
Okay, also okay. Gar nicht mehr vor Gericht? Nee. Bewusst nicht? Okay. Mhm.
Nee, gar nicht mehr. Das ist also genau wie dadurch, dass wir halt ein extra Team dafür haben. Mhm. Ne, das, und so, sobald es dann eben streitig wird, dann wird es in der Regel dann abgegeben an das Litigation-Team.
Gehst du denn manchmal mit zu den Gerichtsterminen, einfach um zu gucken, wie sich das so vor Ort dann entwickelt? Weil man hat ja dann wahrscheinlich einen Großteil auch vorbereitet und will dann vielleicht ja auch wissen, wie es zu Ende geht oder wie es dann vor Gericht tatsächlich läuft.
Ja, bei den Verträgen, die ich vorbereite, die landen natürlich nicht bei Gericht.
Nee, ja, klar.
Spaß. Also, also wenn die Zeit ist, dann eventuell, aber es ist, meistens hat man dafür dann jetzt nicht so Zeit, da noch irgendwie mitzugehen und so, aber ja, manchmal ja, aber eher selten.
Ich könnte mir auch vorstellen, als Senior Associated bei Herting hat man nicht einen klassischen 9-to-5-Job. Also ich weiß nicht, wie es bei euch.
Ja, es ist, also mit Kind ist auch ein klassischer 9-to-5-Job ein bisschen schwieriger. Also ich habe ein Kleinkind und deswegen, das war mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Ich war ein Jahr in Elternzeit und bin wieder zurück und da braucht man natürlich auch eine gewisse Flexibilität. Also, ne, da passiert schon auch mal was Unerwartetes. Das Kind wird krank, man kann irgendwie muss später kommen, früher gehen oder fällt ein Tag aus und sowas. Und da war mir immer wichtig, dass auch mein Arbeitgeber Verständnis dafür hat und man eben, ja, dass man halt beides, ne, Privatleben und halt Job gut miteinander vereinbaren kann. Wir haben ja eine 4-Tage-Woche, also Montag bis Donnerstag, freitags ist bei uns frei. Und das ist natürlich schon mal optimal, so mit Familie und Kleinkind. Und ansonsten haben wir keine klassischen festen Arbeitszeiten. Also ich könnte jetzt, also ich kann mir das so ein bisschen flexibel legen, wie es jetzt für mich passt. Ne? Also einen Tag bin ich mal, weiß ich nicht, schon um 8 im Büro, weil es da gerade passt, mein Mann mein Kind in die Kita bringt oder so. Aber wenn ich jetzt mein Kind abholen muss, abgeben muss, dann gehe ich halt auch mal früher oder setze mich abends noch mal ein Stündchen ran. Es ist ja sehr, sehr flexibel.
Jetzt hast du ja bei Herting als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen, bist dann eingestiegen als Anwältin, als du dein zweites Examen gemacht hast. Und bist jetzt, wenn ich das auf LinkedIn richtig gesehen habe, seit Anfang 2023 Senior Associate. Was unterscheidet die Senior Associate von einer normalen, in Anführungsstrichen normalen Anwältin? Also was ist da, hast du ein erweitertes Aufgabengebiet, Personalverantwortung oder was charakterisiert diese Stellung?
Ja, man hat auf jeden Fall mehr Verantwortung, würde ich sagen. Also man hat quasi wirklich eigene Mandate. Man arbeitet nicht mehr nur zu, sondern arbeitet selbstständig an Mandaten und und es wird jetzt nicht mehr der kontrollierende Blick, sag ich mal, nochmal drauf geworfen, wenn irgendwas rausgeschickt wird. Ne? Man ist einfach, hat auch mehr Erfahrung und kann dadurch einfach insgesamt selbstständiger arbeiten und natürlich, ja, dadurch auch, würde ich sagen, kompetenter und dass man halt, ja, eigenständig, sag ich mal, an den Mandaten arbeiten kann.
Okay, spannend. Demzufolge vermute ich mal, ist dann wahrscheinlich auch kein Tag wie der andere, sondern jeder Tag ist irgendwie anders und du hast quasi immer andere Aufgaben, richtig?
Ja, es ist klar, es gibt auch mal dann 3-4 Tage, wo man an der gleichen Sache sitzt, okay, ne, wenn es irgendwas Größeres ist. Aber grundsätzlich ist es schon sehr wechselhaft, ja. Also man hat immer verschiedene Themen oder auch mal Veranstaltungen, Vorträge, die man hält. Also es ist insgesamt schon sehr abwechslungsreich auf jeden Fall.
Okay, gut, sehr spannend. Dann gehen wir mal noch so ein bisschen so in so ich will es mal so nennen, so unsere typischen Fragen, die wir eben sehr, sehr regelmäßig stellen. Jetzt ist die Seda mal ein Tag Königin, Kaiserin von Europa und kann im Bereich des IT-Rechts, also inklusive Datenschutzrecht, whatever, mal alle Gesetze anfassen, die du eben innerhalb von 24 Stunden angefasst bekommst. Wo würdest du denn sagen, verdammte Axt, dieses Gesetz ist aber total bescheuert, da muss man dringend mal Hand anlegen. Wo würdest du als einen Tag Kaiserin loslegen?
Ja, gute Frage. Ich würde mir mal vielleicht ganz klassisch die Datenschutzgrundverordnung greifen.
Und haben wir jetzt überhaupt gar nicht mit gerechnet mit der Antwort.
Ja, surprise, surprise. Ja, also ich kann jetzt gar nicht so konkret sagen, hier und da, aber ich finde halt insgesamt, wenn man sich die Verordnung anguckt, ne, also es ist dieses One-Size-Fits-All-Prinzip, das funktioniert halt nicht. Ne? Also so Startups und Großkonzerne haben halt ganz unterschiedliche Ressourcen, ganz unterschiedliche Kapazitäten. Das passt dann einfach oft nicht. Das sieht man auch in der Praxis. Also gerade bei so vielen, ja, auch so techniklastigen Begriffen, die halt einfach für auch zum Beispiel kleinere Unternehmen, die nicht die Kapazitäten haben, beispielsweise jetzt eine Kanzlei zu beauftragen mit deren gesamter Datenschutz-Compliance, ist es halt auch schwierig, die Verordnung zu verstehen, ne? Also gemeinsame Verantwortlichkeit, Auftragsverarbeitung, was ist die Abgrenzung? Ich meine, das ist so unser täglich Brot und wir beschäftigen uns jeden Tag damit, aber ich finde, solche Sachen erschweren einfach so die Verständlichkeit insgesamt. Unfassbar viele Informationspflichten, die wahrscheinlich auch niemand liest oder zumindest nicht vollständig liest. Also inklusive mir. Also muss man ja auch mal eingestehen, dass man nicht immer alles sich bis ins kleinste Detail immer durchliest.
Ich sage ja, nicht, also, ich lese AGB und Datenschutzerklärung immer nur, wenn ich Geld dafür kriege. Ansonsten
ja, nehme ich das nicht. Ja, verstehe ich. Ja. Genau, also ja, ich einfach insgesamt mehr Aufklärung, weniger Pflichtfelder, sage ich mal, weniger Pflichttexte und ja, und vielleicht auch irgendwie so positive Anreize für die Unternehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, dass, also klar, ne, diese Bußgeldandrohungen, die haben lange Zeit so die Debatte dominiert, aber wenn man mal so positivere Anreize für Datenschutzcompliance schafft oder den gerade den kleineren das auch erleichtert, ich glaube, ja, sowas würde ich anfassen.
Ja gut, insbesondere wenn du ja natürlich 3 Monate mal zumindest im während deines Referendariats in der Aufsichtsbehörde warst, dann weißt du ja auch, wie voll der Schreibtisch auf der anderen Seite ist.
Klar.
Und
ja.
Naja, das macht ja auch irgendwie alles zum Teil keinen Sinn. Also auch die Aufsichtsbehörden, also jetzt will ich nicht um Mitleid für die Aufsichtsbehörden hier hascheln, aber auf der Seite des Schreibtischs würde ich in der Tat auch sehr ungern sitzen wollen, um da irgendwie irgendwelche Sachen zu bearbeiten, die wirklich einen feuchten Furz interessieren, einfach nur, weil irgendein Mensch meint, er müsste sich jetzt über irgendjemanden beschweren.
Ja, auf jeden Fall.
Und diese auch... Man ist letztendlich damit auch Querulanten im gewissen Rahmen natürlich ein Tour und Tor öffnet, um Leuten gelinde gesagt damit auf den Sack zu gehen.
Ja, ich war ja auch tatsächlich in dem Referat auch für Bußgeldsachen und da kamen auch ab und an Beschwerden rein und ne, dann, also da denkt man sich auch teilweise, muss das jetzt sein?
Ja. Haben die nichts Vernünftiges zu tun.
Ja, ja.
Ja, wir haben zuletzt auch in dieser Reihe mit Kai Zenner gesprochen, seines Zeichen im Europaparlament, und er hat uns verraten, dass ja durchaus Pläne und Bestrebungen sind, unter anderem die DSGVO mal anzupacken nochmal von Seiten des Gesetzgebers und zu vereinfachen an der einen oder anderen Stelle, dass vor allen Dingen mit den anderen Digitalrechtsakten, die es ja nun auch zuhauf gibt, das mal ein bisschen zu vereinheitlichen. Wir sind mal gespannt und hoffen, dass das dann irgendwann in naher Zukunft dann auch tatsächlich passiert. Mal sehen, wie das so wird. Aber ich habe noch eine Frage, und zwar auf deiner Webseite, also auf deinem Profil von Herting, da steht Korrespondenz, Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch. Korrespondenz heißt ja, du kannst nicht nur quasi auf Italienisch eine Pizza bestellen, sondern du kannst auch darin korrespondieren. Das heißt, warum diese vier Sprachen? Also Sprachentalent oder kultureller Hintergrund oder?
Genau, sowohl als auch. Also meine Eltern kommen aus der Türkei, deshalb Türkisch. Mhm. Ne? Wir haben zu Hause immer Türkisch gesprochen.
Okay.
Das ist quasi wie meine Muttersprache. Italienisch hatte ich während der Schulzeit die ganze Zeit und auch im Leistungskurs dann, genau. Und das wäre dann vielleicht doch auch mein Plan B irgendwie gewesen, irgendwas mit Sprachen. Aber okay. Da musste ich mir zum Glück keine Gedanken drüber machen.
Das hilft ja jetzt auch, ne? Das hilft ja jetzt
ja,
auch.
Ja, klar, genau, auf jeden Fall. Es ist doch erstaunlich oft, wie oft man dann doch irgendwie mal was Italienisches irgendwie auf dem Tisch hat zum Beispiel, oder wo es dann aus den anderen Teams mal ist. Kannst du dir das mal kurz angucken? Genau, also und dann habe ich es einfach so beibehalten. Also viele Freunde in Italien, irgendwie mehrmals einen Austausch gemacht in der Schulzeit und so. Und genau, müsste ich aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen auffrischen.
Hast du denn, wenn du schon ja so eine Affinität zu Sprachen hast und so viele Sprachen auch gut sprichst, hast du dir ja denn mal im Studium vielleicht überlegt, mal ein Auslandssemester zu machen? Machen ja ganz viele.
Ja, wollte ich auch unbedingt. Das war auch geplant eigentlich, auch doch schon eine Kanzlei in Italien und so. Und dann kam Corona und das war super ungünstig. Und dann ging das irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Es musste dann abgesagt werden und so. Und dann bin ich dann doch hier geblieben. Und dann ja, war dann irgendwie nicht nochmal die Zeit, das nachzuholen. Aber ja, das war ein bisschen traurig. Ja, da war ich auch ein bisschen traurig drüber, aber war dann halt so.
Ja, gut, okay. Genau, eine Frage wollte ich auch noch loswerden. Und zwar, wenn du jetzt mal von deinem sehr, 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 sehr geradlinig verlaufenden Lebenslauf, ja quasi im Kindesalter schon gedacht, ich werde Juristin, Richterin, irgendwas, und dann durchgezogen, quasi ohne links und rechts, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Wenn du davon quasi was ableiten könntest als Tipp für junge Menschen, die sagen, ja, ich will auch irgendwas machen, was die Seda da macht, würdest du irgendeinen Tipp ableiten können, sagen, dieses geradeaus hat dir geholfen? Oder hast du gesagt, ja, vielleicht das eine oder andere Mal links und rechts hätte ich mir schon gerne eigentlich was angeguckt, wie jetzt das Auslandssemester, gut, da konntest du jetzt nichts für. Aber hast gesagt, vielleicht habe ich doch noch das eine oder andere verpasst, indem ich eben nicht links und rechts geguckt habe, sondern nur geradeaus gegangen bin. Könntest du da so Do's oder Don'ts ableiten?
Ja, ich glaube, man muss, das ist auch so ein bisschen eine Persönlichkeitssache, ne? Man muss so für sich persönlich den richtigen Weg finden. Und für mich hat sich alles, so wie es jetzt gelaufen ist, gut und richtig angefühlt. Also hätte ich jetzt das Bedürfnis gehabt, ich muss noch mal hier reinschnuppern, ich muss da noch mal reinschnuppern, dann hätte ich das mit Sicherheit gemacht. Aber wenn man quasi in dem, was man macht, wenn es einen schon so erfüllt und genau das ist, wo man denkt, okay, das passt zu mir, ich bin zufrieden damit, ne, dann, also ich habe es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber klar, wenn man die Möglichkeiten hat, dann natürlich, ne, also je mehr Erfahrung man hat, desto mehr Einblicke man bekommt, dann, ne, kann man sich natürlich auch eventuell für andere Rechtsgebiete begeistern oder sowas. Also ja. Das wäre jetzt.
Man gibt ja ganz gerne so den Tipp, mach so lange Praktika, bis du das findest, was für dich passt. Aber das heißt ja nicht, dass das erste Praktikum nicht möglicherweise genau das ist, was für einen passt.
Genau,
ne? Und wenn das richtig jetzt bei dir so war, dann umso besser, ne?
Genau, ja.
Ja, weil du hast ja auch gesagt, du bist jetzt, du hast jetzt nicht die große Technikaffinität. Also ich nehme mal an, du würdest dich selber nicht als Nerd oder sowas bezeichnen.
Nee, gar nicht.
Das sag mal, so ein gewisses technisches Verständnis ist ja aber eigentlich schon notwendig bei unserer Tätigkeit, wenn man mit Sachverhalten umgeht, die einfach sehr stark technisch geprägt sind, sei es im Datenschutz, sei es im E-Commerce, irgendwelchen Online-Werbeplattformen, muss man ja schon mal irgendwie wissen, was dahinter abläuft und wie das Ganze so funktioniert. Von KI will ich jetzt gar nicht anfangen zu reden, ne? Aber auch da muss man also eine gewisse technische Affinität, wäre ganz gut. Das heißt, hast du im Nachhinein jetzt oder denkst du manchmal im Alltag, hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr mich in die Technik eingegraben, oder hast du jetzt einfach ein super Team und sagst, ja, ist ja nicht schlimm, ich kann ja den oder den fragen, der erklärt es mir dann.
Ja, also es war so ein bisschen auf jeden Fall Learning by Doing auch, ne? Also viel durchlesen und fragen und damit beschäftigen und so, dass da entwickelt man schon natürlich auch mit der Zeit ein gewisses Verständnis auch einfach für die Prozesse, die dahinter stehen. Die braucht man einfach auch, wie du schon gesagt hast. Ich habe das große Glück, dass ich halt natürlich bei uns in der Kanzlei fragen kann, und mein Mann ist Informatiker. Wenn ich mal irgendwie vor einem Riesenproblem stehe, wo ich irgendwie gar nicht verstehe, wie das geht, dann sage ich mal, kannst du mir nochmal schnell erklären, wie funktioniert denn das überhaupt und was ist das genau? Das ist natürlich praktisch. Aber ja klar, also was für mich jetzt noch in Zukunft ansteht, und das hört ja irgendwie auch nie auf, ich möchte jetzt als nächstes den Fachanwaltslehrgang für IT-Recht machen. Dort kriegt man ja dann auch noch mal viel theoretischen Input, sage ich mal. Das hat man ja dann irgendwie, während der praktischen Arbeit geht es ja dann doch irgendwie manchmal so ein bisschen verloren, dass man, ja, so, wenn man jetzt nicht ständig irgendwie Seminare und so besucht, dass da so ein bisschen Input fehlt. Will ich auf jeden Fall auch noch mal dafür nutzen, mich ja da auch weiterzubilden und weiterzukommen.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch langsam aber sicher so hier am Ende. Vielen Dank, liebe Seda, für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Du darfst auch gerne gleich noch das Schlusswort sprechen, wenn du möchtest. Aber erst einmal vielen, vielen Dank an dich, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast. Aber natürlich auch an alle da draußen. Vielen Dank für das Zuhören heute, Zuschauen. Wie immer, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann bitte seid so nett, gebt uns einen Daumen nach oben, gebt uns Sternchen, abonniert den Kanal. Wenn ihr Fragen an die Seda habt, dann schreibt sie bitte hier drunter. In irgendeiner Form kriegen wir das dann schon miteinander, untereinander kommuniziert und dann demzufolge auch beantwortet. Wir würden uns sehr darüber freuen, weil das tut dem Algorithmus ganz gut, wenn auch jemand mal eine Frage stellt. Gut, Seda, dann darfst du, wenn du magst, gerne das Schlusswort sprechen.
Ja, also ich würde mich auch ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis bald hoffentlich.
Genau. Wir freuen uns ja immer, wenn wir die Leute auch ein zweites oder sogar ein drittes Mal wiedersehen. Mach's erstmal gut. Bis dann.
Ja, tschüss. Bis dann. Ciao, tschüss. Ciao.